Nordwickel, der Podcast mit Vanessa und Verena.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Krautwickel Podcast. Mein Name ist die Vanessa. Ich bin die Vanessa. Und an der anderen Leitung ist wie immer die Verena, meine Zwillingsschwester.
Hallo, ich möchte mich ganz herzlich bei euch entschuldigen, dass die letzte Folge
ganz
nicht...
Ganz herzlich entschuldigen.
Ja, ganz...
Geht das?
Ja, ganz doll bei euch entschuldigen. Ja, dass die letzte Folge nicht pünktlich am Montag erschienen ist, sondern erst am Dienstagabend. Das Problem war, ich hatte einen sehr straffen Zeitplan, also wirklich einen sehr straffen Zeitplan. Und der hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert, als die Deutsche Bahn beschlossen hat, dass ich meinen ICE nicht mehr erreichen werde, indem ich eine Sitzplatzreservierung hatte und indem ich 6 Stunden hätte arbeiten sollen. Also halt am Laptop arbeiten, nicht Kassschneiden, sondern auch anderes Zeug musste ich machen. Und das andere Zeug war ein bisschen wichtiger als der Podcast. Da könnte man sich denken, was ist denn wichtiger als der Podcast? Sachen, mit denen ich mein Geld verdienen muss. Deswegen, ja, war das so ein bisschen schlecht. Und ich hatte dann die ganze Zeit keine Zeit, den Podcast zu schneiden, weil ich eben mich darauf verlassen habe, dass ich das im Zug machen kann. Und deswegen ist die Folge leider erst dann erschienen, als ich Zeit hatte, die Folge zu schneiden. Und das war dann halt leider am Dienstag.
Tja, wie kannst du nur?
Ja.
Jetzt, wo unsere Statistiken und unsere Zahlen nach oben gehen,
ja,
tust du unseren Algorithmus schädigen.
Vermassle ich alles. Mist.
Ja.
Naja, ich dachte, wir sprechen einmal über den Film It Ends With Us, womit wir auch zu unserer ersten Kategorie kommen.
Wir lesen gehypte Bücher.
So, ich bin irgendwie gestern oder vorgestern in so ein richtiges Rabbit Hole bei TikTok gefallen, wo es um den Film It Ends With Us geht. Das ist für alle, die den Film noch nicht kennen oder noch nie davon gehört haben, eine Buchverfilmung von Colleen Hoovers Bestseller Nur noch ein einziges Mal. Und Vanessa und ich haben beide dieses Buch gelesen, deswegen dachten wir könnten mal darüber sprechen. Wie findest du so die Bücher von Colleen Hoover oder wie fandest du das Buch von Colleen Hoover?
Ich fand ihre Bücher eigentlich bis jetzt immer sehr gut. Ich mochte ihren Schreibstil. Es ist halt jetzt kein so krasser Schreibstil, aber es ist schon ein, halt, die lassen sich einfach lesen. Und sie schreibt ja vor allem so Romance-Romane, mainly, glaube ich zumindest. Ich glaube, Verity, was sie geschrieben hat, das war so ein Thriller, aber ansonsten sind es schon eher Romance-Romane. Und ich finde es eigentlich immer sehr leicht zu lesen und schön zu lesen. Und ich persönlich mag ihre Bücher. Und ich weiß, es gibt auf der TikTok-Bubble sehr viel Kritik dazu, dass ihre Bücher halt scheiße wären und keine richtige Literatur und so. Und ich meine, es kann ja stimmen, aber ich lese jetzt ihre Bücher nicht, um mich fortzubilden, sondern um mich unterhalten zu fühlen. Und ich finde, gerade bei manchen Büchern ist es bei ihr so, also wenn ich jetzt sage, es sind ja New Adult Bücher vor allem und in New Adult Büchern und in diesen Romance Büchern und so, es geht sehr viel halt um die Liebesgeschichte natürlich. Und ich finde, bei ihren Büchern ganz oft gibt es aber noch eine andere Geschichte dazu.
Es gibt immer so einen Twist. Schön.
Ja, es gibt immer so einen Twist, genau. Also zum Beispiel, eins ihrer Lieblingsbücher ist Finding Hope von ihr. Und sie ist auch so eine, die dieses Buch dann quasi aus der Sicht von dem Typen dann nochmal umgeschrieben hat. Das habe ich dann auch gelesen, das fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und in diesem Finding Hope zum Beispiel geht es darum, dass...
Ja, das kann nicht Finding Hope sein. Es ist, das ist nämlich eine Reihe, die heißt Hope Forever, Looking for Hope und Finding Cinderella.
Ah, ja, dann heißt es Hope Forever, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um diese Hope. Nee, falsch
nicht
rum.
Nicht spoilern.
Nein, es geht um Sky, genau. Und die lernt halt so einen Typen kennen und der denkt die ganze Zeit so, ich kenne die von irgendwoher. Und dann kommt halt irgendwann mal raus, woher er sie kennt, aber sie weiß nicht, woher er sie kennen soll, sozusagen. Oder zum Beispiel hat sie auch ein anderes Buch geschrieben, das heißt, glaube Too Well oder irgendwie sowas. Da geht es halt darum, dass die Frau zu einem bösen Mafia-Boss oder sowas zusammen ist.
Warst du das gelesen?
Und versucht, da rauskommt. Ja, ich habe es auch gelesen. Ja. Dann quasi sich in den guten Polizisten oder so verliebt.
Okay, also du findest die Autorin gut.
Ja, also ich finde, dass sie zu Unrecht so krass kritisiert wird. Ich finde, da gibt es andere Autorinnen, die viel schlechter schreiben und so kritisiert werden.
Okay. Wie sie. Also ich habe mal ein richtig gutes TikTok-Video darüber gelesen, warum man sie
gesehen,
warum man sie doch kritisch betrachten sollte, weil sie Themen nimmt, die eigentlich nicht für Jugendliche sind und die in Jugendbücher packt. Also Themen wie abgebrochene Schwangerschaften und so, also diese ganzen krassen Lebensgeschichten, die eigentlich nur in so Romanen für Frauen ab 40 drin vorkommen, die packt sie in so jugendliche Romane rein. Ich finde auch nicht, dass sie ein 100% gleiches Bild von Beziehungen schafft, wie ich gerne eine Beziehung führen würde. Ich finde, da ist trotzdem immer noch irgendwie was, ich will jetzt nicht die ganze Zeit toxisch sagen, weil es wird zu viel von toxischen Beziehungen geredet. Aber es ist dann doch immer sehr dieses hilflose Mädchen und dann kommt ein Mann und hilft ihr. Ganz oft. Also finde ich zumindest.
Ja, in einigen Büchern ist es so.
Es wird auch diese Jungfräulichkeit wird sehr gehypt einfach und dass man sich aufsparen soll und so. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber, was du auch gesagt hast, damals, als ich angefangen habe, ihre Bücher zu lesen, da waren noch nicht so viele auf dem Markt von ihr. Ich meine, ich habe damals nur diese Weil ich Laken liebe, Trilogie, wie auch immer, diese drei Bücher gelesen. Dann diese Hope-Reihe, die du auch gesagt hattest. Und dann eigentlich als letztes eben dieses Nur noch ein einziges Mal. Ich glaube, das war auch mein letztes Buch von ihr. Das heißt, die
wirklich? Ich glaube, ich habe noch 10 mehr von ihr gelesen.
Echt?
Ja. Nee. Ich habe noch so eins mit so einem Piloten gelesen. Dann habe ich eins gelesen, wo die irgendwie so ein Tanzstudio macht. Dann eins, wo so ein Typ irgendwas mit so einem brennenden Haus war das. Dann irgendwie am selben Tag, nächstes Jahr oder so.
Im nächsten Jahr am selben Tag, ja.
Ja.
Ah, das habe ich auch gelesen. Das ist zumindest das Letzte, woran ich mich dran erinnern kann. Und ich habe das voll gemocht, weil ich die Bücher nicht so langweilig fand. Weil ich ganz viele Bücher von anderen Autorinnen gelesen habe zu dieser Zeit. Und da war ja dieses New Adult Genre oder Genre ziemlich jung. Und es gab noch nicht so viele Bücher auf dem Markt. Und ja, da waren wir so, keine Ahnung, wie alt waren wir da, so 18, 19. Und da liest du halt gerne von 18, 19-Jährigen. Und die anderen, die sind halt immer so nach Schema F abgelaufen. Und ich wollte keine Bücher mehr lesen, wo es eine Dreiecksbeziehung gab. Ich wollte keine Bücher mehr lesen, in denen es irgendwie so Enemies to Lovers gab, in denen immer irgendwie es nach Schema F abgelaufen ist, weil früher die ganzen New Adult-Romane sind ja immer so abgelaufen. Mädchen kommt aus College, verliebt sich in Jungen, hat aber schlimme Vergangenheit oder er hat schlimme Vergangenheit und am Ende, dann kommen sie zusammen, dann trennen sie sich noch einmal und dann kommen sie wieder zusammen. Und am Ende kommt raus, dass sie irgendwas Komisches oder Böses in der Vergangenheit gemacht haben.
Okay.
Und das fand ich halt voll langweilig.
Ja, kann ich verstehen. Aber es ist natürlich so viele Leute, die halt eigentlich jetzt nichts Schweres haben wollen, sondern nur leicht unterhalten wollen. Praktisch.
Ja, das stimmt. So. Und deswegen habe ich ihre Bücher gerne gelesen. So. Ich weiß aber, dass ich nur noch ein einziges Mal, dass ich dem Buch damals keine Wertung gegeben habe, weil ich das Buch so krass erschreckend fand. Ich habe mich auch sehr über die Hauptcharakterin aufgeregt. Also für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Buch geht, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist, dass es um eine Frau geht, die in ihrer Liebesbeziehung häusliche Gewalt erlebt. Und sie demjenigen immer wieder ja, Chancen gibt und ihn nicht sofort verlässt.
Mhm.
Und Ich kann von mir aus sagen, ich bin nicht mit häuslicher Gewalt aufgewachsen worden. Ich habe häusliche Gewalt auch noch nie erlebt. Und weiß nicht, wenn jemand bei mir handgreiflich werden würde, dann würde ich dir nicht noch eine Chance geben. Ich würde einfach sofort gehen. So, weil das für mich ein Punkt ist, den kann man nicht diskutieren bei mir. Also da gebe ich auch niemandem eine andere Chance dafür. So. Mhm. Ich habe mich damals nicht bereit gefühlt, eine Figur im Buch verurteilen zu wollen über Handlungen oder Entscheidungen, die sie trifft, wenn man selber noch nie in dieser Situation gewesen ist. Und jetzt wurde eben dieses Buch verfilmt und es gab richtig Beef. Und davon wollen wir euch jetzt gerne erzählen. Also, das Buch wurde gekauft von der Firma, von dem Schauspieler von Jane the Virgin, der den Raphael spielt.
Ah, deswegen spielt er da auch drin.
Nee, ich glaube jetzt nicht, dass er deswegen drin spielt. Hast du Jane the Virgin mal angesehen?
Ja, klar habe ich Jane the Virgin angesehen. Voll die gute Serie.
Ja, genau. Also kann ich nur empfehlen. Den Raphael, also Justin Baldoni heißt der. Das ist halt so ein amerikanischer Schauspieler. Genau, und der hat sich eben die Rechte an diesem Film gesichert, hat, meine ich, auch so ein bisschen am Drehbuch mitgeschrieben und hat dann auch Blake Lively engagiert. Die erste Kritik, die kam, war, dass die Schauspieler zu alt wären für das Buch. Das wurde aber mit...
Finde ich gerechtfertigt und was? Würde ich tatsächlich... Ich finde es gerechtfertigt.
Ja.
Weil im Buch, meine ich, sind die doch so 30 oder so, die Protagonisten...
Also nee, das ist so in dem, Ende im Buch 20 ist es so, oder Anfang 20. Ja.
Also im Buch ist es aus zwei Perspektiven geschrieben. Einmal, als sie, glaube ich, 14 oder 13 oder sowas ist. Oder 15, ich weiß es gar nicht mehr, da wo sie halt jung ist. Und dann einmal, also ihre jetzige Situation.
Ja, aber Colleen Hoover hat gesagt, dass sie das ganz gut findet. Und wenn sie das Buch nochmal schreiben würde, würde sie die Hauptprotagonisten älter machen, weil das viel mehr Sinn ergibt, weil der Typ ist ja auch Chirurg. Und du kannst ja nicht mit 27 schon Chirurg sein.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen, das war so die erste Kritik, die der Film erhalten hat. So, und jetzt war eben die Premiere. Und Justin Baldoni ist auf keiner einzigen Premiere gewesen. Außer, glaube ich, in der in London. Und hat sich auch nicht mit den anderen Actress und Schauspielern ablichten lassen. Und das Internet cancelt jetzt so ein bisschen Blake Lively. Also es gibt so drei verschiedene so Theorien. Also die erste Theorie ist, dass Justin Baldoni sich mit dem Cast zerstritten hat, weil er Blake Lively gefatshamed hat, weil es wohl eine Szene gibt in dem Buch, wo er sie hochheben muss und er hat wohl sehr starke Rückenprobleme und hat sie deswegen gefragt, wie viel sie denn wiegen würde. Und das fand sie unangemessen und deswegen sind alle gegen ihn.
Okay, weird. Mhm, zweite ja, Theorie.
Das habe ich aber auch nur durch so einen Gossip-Kanal auf TikTok erfahren. Und die zweite Theorie, beziehungsweise was heißt zweite Theorie, ist, dass sie sich uneinig waren, wie sie den Film vermarkten wollen. Also Blake Lively ist auch Co-Produzentin gewesen und hat dann in den ganzen Interviews gesagt, ja, wussten Sie, dass mein Mann, der Ryan Reynolds, hat mitgeschrieben an dem Buch. So, und an sich ist ja das nicht so schlimm, dass der Ryan Reynolds da mitgeschrieben hat. Aber der hat mitgeschrieben an diesem Buch, als der große Autorenstreik in Los Angeles war. Als sie wegen den KIs gestreikt haben, hat er an dem Buch weitergeschrieben und sich nicht mit den Kollegen solidarisiert. Okay. Was ich finde, was eigentlich keine Sache ist, mit der man sich besonders brüsten sollte.
Ja, so. Verständlich.
Und Blake Lively sagt die ganze Zeit, ja, nimm Blumen mit und schnapp dir deine Freundin und geh ins Kino und hab einen schönen Abend. So, ja. Und vermarktet das so ein bisschen als Barbie 2.0. Also so, ja, also es geht zwar in dem Film um Domestic Violence, aber es geht noch um so viel mehr. Die Frau ist ja nicht nur eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt hat, sondern sie ist ja auch eine Mutter und eine... Nein, sie ist gar keine Mutter. Sie ist ja... Doch, sie ist eine Mutter später, stimmt. Sie ist ja auch eine Mutter, sie ist eine Freundin, sie ist eine Schwester, sie ist alles, sie ist eine... Sie ist nicht nur eine Überlebende.
Sie besitzt einen Blumenladen.
Ja, grab your friend and some flowers und so und habt einen schönen Abend. Übrigens, ich habe eine neue Haircare-Line, die es jetzt gibt... bei, guck, ich habe vergessen, wie die, irgend so ein Shop in Amerika, so vermarktet Blake Lively diesen Film. Und okay. Justin Baldoni ist der Einzige, der darüber spricht, da habe ich so 1000 Edits gesehen, worüber der Film ist, und zwar über häusliche Gewalt, hat in seinem Instagram-Profil einen Link für betroffene Frauen verlinkt und sagt, ja, er wollte diesen Film unbedingt machen, dass wenn eine Frau im Publikum sitzt und sich wiedererkennt und sieht, was diese Figur durchgemacht hat und weiß, dass sie eigentlich aus dieser Situation, in der sie gerade ist, nicht mehr sein möchte, dass sie für sich den Entschluss fassen kann und aus dieser Situation flüchten kann und sich Hilfe holt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Aber Blake Lively tut es ja vermarkten als Barbie 2.0. Man nimmt seine Freundinnen mit und hat einen schönen Kinoabend.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sein, als ich die ersten Trailer gesehen habe von dem Film, dachte ich mir so, hä, ich habe doch das Buch gelesen. Worum geht's denn da nochmal? Habe ich das falsche Buch gelesen? Habe ich das falsche in Erinnerung? Weil die ganze Zeit so mit Blumenläden geworben wurde und so gar nicht darum, dass es um häusliche Gewalt geht. Und dann haben einige, weil in Amerika ist das schon gestartet, ich weiß nicht, ob er in Deutschland schon gestartet ist, haben einige reingeschrieben, ja, sie wussten nicht, dass es darum geht und dass sie gerne oder liebend gerne eben einen Trigger oder eine Triggerwarnung davor gehabt hätten.
Ah, okay. Ja, heftig. Aber normalerweise gibt es ja diese Triggerwarnungen schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das im Vorwort oder im Nachwort oder sowas war. Aber das stand auf jeden Fall als Triggerwarnung im Buch. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass entweder im Nach- oder im Vorwort von der Autorin steht drin, dass sie dieses Buch geschrieben hat für ihre Mutter. Weil die wohl häusliche Gewalt erlebt hat.
Ja, das ist richtig.
Genau, und dass sie es quasi dafür geschrieben hat, für all die Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind und so. Und das fand ich dann schon heftig, dass sie da quasi das so ein bisschen autobiografisch fast verwendet hat, dieses Thema.
Ja, aber was ich dann komisch finde, ist, dass die Autorin sich auf die Seite von Blake Lively setzt. Oder mit ihr quasi Promotour macht und nicht auf die Seite von Justin Baldoni.
Tja, vielleicht ist es ja auch nur was Persönliches. Vielleicht mag die den nicht so.
Okay. Aber dann sollte sie ja trotzdem... Also ich persönlich finde, dass das Internet recht hat, dass man so einen Film nicht vermarkten kann. Also so, es ist der Film Barbie 2.0 und dann gehst du unahnend mit deinen Freundinnen und Flowers ins Kino und dann geht es halt um häusliche Gewalt.
Also was ich nicht, also ich möchte ganz kurz was sagen. Es gab diesen Film, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, mit Shailene Woodley und Sam Claflin. Ja. Die Farbe des Horizonts. Ja. Und hieß es die Farbe des Horizonts? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, es wurde vermarktet als der neue Liebesfilm. Es ging genau 10 Minuten am Anfang um den Liebesfilm. Ansonsten haben wir nur Shailene Woodley zugesehen, wie sie versucht, auf dem Meer zu überleben. Also Acting Skills voll gut. Also wirklich, dieser Film war wirklich gut. Aber hätte ich gewusst, dass es da so dramatisch ist und dass ich mich erstmal ein halbes Jahr nicht mehr auf dem Boot traue, wäre ich nicht in diesen Film gegangen, weißt du?
Ja, aber es kann ja sein, dass du zum Beispiel, häusliche Gewalt muss ja nicht immer vom Ehepartner auftreten, das kann ja auch von den Eltern sein, das kann ja auch von den Großeltern sein, von Geschwistern oder sonst irgendwem.
Ja.
Betreuern in Kitas, bla bla bla. So. ich finde das halt schwierig, wenn du das erlebt hast und teilweise davon eben ein Trauma hast, einfach, dass du dann in so einen Kinofilm geschickt wirst und du nicht darauf vorbereitet bist, so etwas zu sehen.
Ja, stimmt. Aber im Trailer sieht man doch auch, wie er sie schlägt, glaube ich.
Aber nicht in allen Trailern.
Nicht in allen Trailern?
Nein.
Oh.
Nur im Deutschen siehst du das.
Echt? Ah, okay.
Du hast ja den deutschen Trailer bekommen.
Ich habe irgendeinen Trailer angesehen.
Es gibt so 3 oder 4 Teaser, die so veröffentlicht worden sind. Und auch das Plakat, also da hat man auch so, auf TikTok konnte man sehen, dass es verschiedene Plakate gab. Einmal die von Justin Baldoni, die er machen wollte, und einmal die von, was dann letztendlich veröffentlicht worden sind. Und ganz ehrlich, ich sehe Black Lively, die umgeben ist von Blumen. Von wo soll ich denn dann wissen, um was es in dem Film geht?
Ja, true. Übrigens finde ich es auch lustig, dass alle ihren Kleidungsstil in dem Film so kritisieren.
Echt?
Ja, also ganz viele sagen so, dass die aussieht wie eine obdachlose Hippie-Frau oder irgendwie sowas. Zumindest von den Setbildern.
Okay, das weiß
ich. Sie hat ja auch rote Haare und die wollten ja ganz lange als Besetzung die Abigail Cohen haben, also die Fans. Das ist die, die bei The Winx Club von Netflix, ich weiß nicht, ob man das kennt, vielleicht kennt es manche, quasi die Hauptprotagonistin da spielt, die, wie heißt denn jetzt nochmal die Hauptprotagonistin, diese Feuerfee, da spielt sie auf jeden Fall mit. Ich glaube, das wäre halt auch ein jüngerer Cast gewesen und dann haben sie mir gemeint, so ja, I become the ick when I see Blake Lively spielen quasi da in diesen komischen Klamotten und so.
Es wurden jetzt richtig viele Edits rausgesucht, so was sie in ihrer Karriere alles schlecht gemacht hat, wo sie irgendwelche Interviewerinnen beleidigt hat, wo sie gesagt hat, ja, sie hat mit Harvey Weinstein nur positive Erfahrungen gemacht und wo sie die ganze Zeit darauf angesprochen wird, ja, was soll der Film ihr vermitteln auf so einer Premiere oder was sind so ihre Wünsche? Und sie nur darüber spricht, dass sie das Versace-Kleid, glaube ich, von Britney Spears anhat und dass sie eine neue Haircare-Linie hat. Und die Fans sind alle sehr enttäuscht, weil sie finden, dass sie in ihren ganzen Serien und Filmen, die sie gedreht hat, hat sie bisher immer eine reiche, weiße Frau dargestellt und eigentlich im Prinzip immer nur sich selber dargestellt und dass sie die Wahl auf diese Schauspielerin extrem kritisch sehen. Sie hätten lieber eine andere gesehen, weil die sich nicht hineinversetzen kann in quasi Frauen, die das erlebt haben. Und deswegen auch die ganze Zeit sagt, ja, ja, aber sie hat ja nur nicht nur häusliche Gewalt erlebt. Sie soll nicht nur darauf reduziert werden. Sie ist ja auch bla 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 bla. Ja, das stimmt einerseits, aber du gehst ja oder machst ja einen Film aus einem gewissen Grund. Und der Grund sollte ja sein, wenn du einen Film über häusliche Gewalt machst, dass du dich mit anderen Frauen, die häusliche Gewalt erleben mussten, solidarisierst und ihnen Hoffnung gibst und zeigen möchtest, dass man aus dieser Situation rauskommen kann.
Ja.
Und anderen Menschen zeigen möchtest, warum viele Frauen in dieser Situation bleiben. So. Und die Kritik ist, dass sie das nicht gemacht hat und deswegen nicht relatable ist. Und ja, genau. Also irgendwie, ich kann die Kritik schon ziemlich nachvollziehen. Ich muss auch sagen, es kann natürlich auch sein, wenn die jetzt 20 Interviews gegeben hat und in den ersten beiden Interviews hat sie wirklich so ernst drüber gesprochen. Jetzt sind nur die veröffentlicht worden, wo sie dann keinen Bock mehr hatte, mit den Moderatoren zu reden. Das kann natürlich auch sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe halt nur die Interviewausschnitte gesehen, die eben veröffentlicht wurden oder zu irgendwelchen Clips geschnitten wurden.
Ja.
So, ja. Willst du den Film ansehen?
Das Thema abschließen. Achso, ja, den Film will ich auf jeden Fall anschauen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich quasi warten werde, bis der dann auf irgendeine Streaming-Plattform kommt, weil ich glaube nicht unbedingt, dass man den im Kino ansehen muss.
Ja, das dachte ich mir eben auch. an der Stelle, wenn ihr Überlebende oder noch immer in einer häuslichen Situation, in einer häuslichen Situation seid ihr hoffentlich, in einer Situation seid, wo ihr häusliche Gewalt erlebt, haben wir euch ein paar Links in die Infobox bezüglich Hilfestellen gesetzt.
So, dann machen wir weiter. Und zwar wollten Verena und ich noch ein bisschen über Olympia sprechen. Wir haben es ja ein bisschen so angeteasert in der Paris-Folge, aber da hatten wir noch nicht so wirklich angesehen, weil Olympia quasi gerade erst gestartet hatte. Und wir wissen, dass Olympia ja jetzt vorbei ist und wahrscheinlich alle Leute schon darüber gesprochen haben und so, aber wir wollten trotzdem unseren Senf noch dazugeben.
Also, was mich vor allem richtig gestört hat, war die ganze Diskussion darüber, dass die deutsche Mannschaft jetzt lange Turnanzüge haben darf, also auch die Frauen. Boah, da könnte ich ausrasten. Wenn der Hans-Dieter schreibt, ja, aber da kann man ja nicht genug sehen, ne? Dann könnte ich dem so eine runterhauen. Sorry für die Wortwahl. Aber, wo da so drin steht, warum dürfen Männer in langen Hosen turnen und Frauen müssen so einen Body haben, der auch noch verrutschen kann? Und dann haben ganz viele drunter geschrieben, für alle, die denken, dass so etwas nicht verrutschen kann oder wir sollen uns nicht zieren. Es gibt Punkteabzug, wenn man die Unterhose sieht. Die arbeiten mit irgendwelchen Hautklebern, mit Teserschreifen, nur damit nichts verrutscht unter diesen Turnanzügen. Und ich finde, wenn du auf einer Bühne stehst, das ist ja dort auch eine Bühne, wenn du bei einem Wettbewerb bist, dann sollte dein Outfit das Letzte sein, worüber du dir Gedanken machen musst. Abgesehen davon, dass diese Turnanzüge hauteng sind, verstehe ich die Kritik noch immer nicht. Warum sollte ich das in einem hautengen Turnanzug, was soll ich da bitte nicht sehen können?
Ja, ich verstehe die Kritik auch nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen Satz eingehen. Du solltest dir schon darüber Gedanken machen, mit was für einem Outfit du natürlich auftrittst und dass das gut ist, aber du solltest dir keine Gedanken darüber machen, ob dich die Kleidung behindert bei deinem Sport. Das meinst du damit?
Ja.
Das ist genauso wie auch wir jetzt als Musiker. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir angezogen sind, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass uns die Kleidung irgendwie behindert beim Spielen oder beim Auftreten oder Ähnlichem.
Genau. Und wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber machen muss, ob man vielleicht mein Höschen sieht oder nicht, dann finde ich, macht diese Kleidung keinen Spaß und hilft mir auch nicht, sondern ist eher ein Gegner von mir.
Ja, das stimmt.
Bist du noch dran?
Ja. Okay. Ja, klar.
Also, ich glaube, wir haben dazu ziemlich die gleiche Meinung.
Ja, und ich muss sagen, ich fand die echt schön, diese Turnanzüge.
Die sie hatten. Ja, ich auch.
Und eine Sache wollte ich auch nochmal sagen. Gerade jetzt auch bei den Turnerinnen. Amerika ist ja immer sehr erfolgreich mit den Turnerinnen. Und Simone Biles hat ja jetzt, ich glaube, die meisten Medaillen bekommen, die eine Gymnastikturnerin jemals bekommen hat. Und sie hat ja bei den letzten Olympics, die waren ja, glaube ich, in Tokio.
Ja.
Genau. Ist sie ja einmal, glaube ich, nicht angetreten wegen mentalen Problemen.
Ja.
Und da gab es ja super viel Kritik, dass sie da nicht angetreten ist wegen mentalen Problemen, auch wenn es ihr ja physisch gut geht. Und jetzt ist sie ja die erfolgreichste Sportlerin überhaupt. Und ich finde es voll krass, weil ich denke mir dann so, wow, also diese Frau nimmt halt sich, ihre Psyche und ihren Körper unglaublich ernst. Und ich finde, das verdient super viel Respekt, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, oh, ich trete nicht an, obwohl ich irgendwie seit 3 Jahren dafür trainiere oder mein ganzes Leben lang schon für Olympia trainiere.
Ja.
Und dann quasi das nächste Mal zu kommen und halt einfach alles abzuräumen. Also ich meine, sie hat nicht überall Gold gewonnen, aber es ist in sehr vielen Kategorien. Und es ist schon krass.
Was ich übrigens voll krass finde, ist, dass die Bronzemedaille der USA aberkannt worden ist. Und zwar war es wohl so, dass die Trainer haben Einspruch eingereicht, dass irgendwas nach oben korrigiert werden muss. Also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad oder so. Ja. Und das wurde stattgegeben und jetzt hat aber Rumänien geklagt, dass das nicht rechtens war. Und der Internationale Sportgerichtshof hat denjenigen Recht gegeben, weil die mussten Einspruch unter einer Minute einlegen und sie haben erst Einspruch ab einer Minute und 4 Sekunden eingelegt. Okay, und weil das jetzt quasi ein Formfehler war, von dem, dass sie Einspruch eingelegt haben, wurde jetzt der Frau, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber es ist eine US-amerikanische Turnerin, die Bronzemedaille aberkannt und die Rumänin ist nachgezogen.
Und kriegt jetzt die Bronzemedaille?
Ja.
Heftig.
Ja, richtig krass, oder?
Ja, was ich aber auch nochmal sagen wollte zu der Simone Biles, weil die ja so unglaublich erfolgreich ist, beim Turnen und auch bei diesen ganzen anderen Sportarten, es kommt extrem auf deine körperliche Konstitution an. Weil Simone Biles ist klein und unglaublich kompakt, so mit ihren Extremitäten, also mit Beinen und Armen und so. Und für sie ist es, also ich wollte jetzt nicht sagen leichter, aber die Konstitution gibt es einfach her, dass sie da diese Dreifachschraube springt und so. Wenn man das jetzt aber vergleicht, zum Beispiel, es gibt ja auch diese eine Niederländerin, die da beim Staffellauf so unglaublich aufgeholt hat, die ist einfach riesig. Ja. Weißt du, und ich kann natürlich nicht jemanden, der 1,90 ist, neben jemanden stellen, der 1,40 ist und die mal gegeneinander laufen lassen. Da hat halt diejenige, die 1,90 ist, tatsächlich schon einen Vorteil, weil sie ja längere Beine hat. Während ja diese längeren Beine jetzt bei dieser anderen Sportart natürlich dann wieder ein Nachteil wären.
Ich glaube, so 100% gerecht kann man das gar nicht gestalten.
Ja, natürlich.
Weil jeder hat andere Voraussetzungen.
Ja, ja, I know. Aber das fand ich irgendwie noch interessant. Und was ich auch interessant fand, war, dass sehr viele Schwimmer, die ja dann in der Seine schwimmen mussten, was ich ja richtig abartig finde, krank geworden sind.
Ja, das habe ich auch gesehen, richtig schlimm. Boah, ich wäre da ja nie in das Wasser reingegangen. Ja. Aber wenn du gezwungen bist, so, da habe ich schon gelesen, einer hat sich 8-mal übergeben. Oh mein Gott. Ich finde, der sollte Paris den Schadensersatz zahlen. Oder Schmerzensgeld. Ja.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich frage mich vor allem, warum haben die das dann nicht irgendwie in Tahiti gemacht, so wie die Surfer?
Ja, ich glaube, du brauchst ja vielleicht auch eine Infrastruktur. Und ich meine, einige haben, also sie haben ja auch schon so Schwimmsachen auch im Becken gemacht.
Ja, eben.
Weißt du?
Aber du musst ja Freiwasserschwimmen machen, das ist ja eine Disziplin.
Ja, I know. Es ist einfach, es ist schwierig und, aber das ist so ein bisschen mein Take. Was ich aber sehr lustig finde, ist, hast du diesen Muffin Man auf TikTok mitbekommen von Olympia?
Nur so ein halbes TikTok oder so, aber weil ich da nicht drauf eingegangen bin, hat TikTok gedacht, ich interessiere mich dafür nicht.
Also es ging um so einen Norweger und der war schon vorher so ein bisschen berühmt auf TikTok, meine ich. Aber jetzt nicht so krass. Und der hat halt festgestellt, dass diese Schokoladenmuffins in diesem olympischen Dorf mega gut schmecken. Und hat da ist so ein Video viral gegangen. Und dann hat er immer wieder Videos gemacht darüber, wie geil diese Schokomuffins sind. Und plötzlich wollten alle diese Schokomuffins essen und haben und so. Und dann gab es auch noch so andere Olympiaden, sagt man dazu, die dann so geschrieben haben, so, ich schmuggle diesen Schokoladenmuffin aus dem olympischen Dorf für meine Mutter, um ihre Reaktion zu sehen und so. Und der ist tatsächlich, ich glaube, bei seiner Disziplin beim Schwimmen letzter geworden.
Okay.
Aber da haben ganz viele gesagt, er mag zwar letzter geworden sein beim Schwimmen und so, aber er ist erster bei uns in den Herzen.
Also der hat Olympia gut genutzt für sich.
Ja, genau. Also das war schon krass so im Vergleich. mit jetzt anderen. Aber ich fand es irgendwie echt cool, dass sehr viele so Leute von quasi die in Olympia teilgenommen haben, dann auch wirklich Videos auf TikToks und so auf Social Media gestellt haben. Weil ich das sehr interessant fand, so zu verfolgen.
Übrigens, was mich voll genervt hat, war, es gibt ja so eine deutsche Turnerin, die, ich meine, Bronze im Zehnkampf geholt hat. Nicht Zehnkampf, ich weiß, wie heißt denn diese Disziplin? Auf jeden Fall, die haben sie begleitet.
In mit Gymnastik.
Gymnastik, ja, genau. Die, eine deutsche Turnerin, die, glaube ich, 17 war jetzt oder 16. Ich bin mir nicht ganz sicher. So.
17.
17, genau. Und da hat mal ein Fernsehteam sie begleitet und da hat sie gesagt, ja, ihr Ziel ist Olympia in Paris. Da aufzutreten und gut zu performen, so. Und dann habe ich in den Kommentaren so ein paar Kommentare gesehen, wo die dann gesagt haben, ja, als sie das damals gehört haben, da haben sie halt drüber gelacht, so, und jetzt ist sie halt wirklich da. Und dann dachte ich mir so, don't you dare, dass du damals darüber gelacht hast. Also, das finde ich ja mal gar nicht in Ordnung. Nur weil diejenige 12 ist oder 13 ist, heißt es nicht, dass man ihre Träume und ihre Wünsche nicht ernst nimmt.
Ja.
Wenn man
oder bereit ist... Oder war das nicht rhythmische Sportgymnastik oder
sowas? Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sie... Ich glaube, doch, rhythmische Sportgymnastik.
Ja, ja, Daya war voll auf Mev. 17, ja.
Genau. Und das fand ich so asozial, wo dann so, ich sag immer Hans-Dieter, also irgendwelche Leute auf Facebook oder Instagram oder irgendwelchen Kommentarspalten dann hinschreiben, ja, also sie haben ja darüber gedacht, als diejenige das gesagt hat. Und das finde ich gar nicht in Ordnung. Wenn sich eine vornimmt, meinetwegen, du kannst lachen, wenn eine sagt, ja, ich möchte zu Olympia und sie hat noch nicht einmal mit dem Turnen angefangen. Gut, aber selbst dann solltest du nicht drüber lachen. Aber wenn eine in einem Sport, ich glaube, sie ist ein Sportinternat und auch schon bei den deutschen Meisterschaften teilgenommen hat und sagt, ihr Ziel ist es, bei Olympia teilzunehmen in 24 und das Ziel ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, unfassbar utopisch, so, dass man das nicht erreichen könnte als lebendiger Mensch, sondern wenn man viel Arbeit reinsteckt, ist es machbar. Dann sollte man auf gar keinen Fall über diese Ziele lachen. Ich verstehe nicht, warum andere Menschen immer sich über die Lebenspläne von anderen Menschen dann lustig machen.
Ja, aber das Ding ist ja, also dieses Mädchen, ich meine, gelesen zu haben, also ihre Mutter ist auch schon rhythmische Sportgymnastikturnerin gewesen. Das bedeutet, die Mutter weiß schon mal, wie realistisch das ist für ihr Kind. Und die ist ja auch auf dieses Sportinternat gegangen, vom Gymnastikverband, glaube ich, ist das, hier in Deutschland. Und sie hat ja auch bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften schon Medaillen geholt. Aber ich glaube, erst 2023 oder sowas, also letztes Jahr so in dem Sinne. Und wird einfach von einer ehemaligen Silbermedaillistin, glaube ich, war das, trainiert. Also es ist jetzt nicht so unrealistisch, wie wenn jetzt mein Nachbarskind das noch nie trainiert hat und jetzt einmal denkt, so ja, okay, ich werde quasi Olympiasiegerin. Das ist ja dann quasi nicht so realistisch, aber wenn du halt schon aufs Sportinternat gehst und diese ganzen Sachen quasi schon alles machst, dann ist es ja doch auch ein realistisches Ziel für diejenige. Weil ich habe sie jetzt gerade gegoogelt und sie hat 6-mal Gold bei Weltmeisterschaften und 2-mal Gold bei Europameisterschaften schon gewonnen. Und jetzt Gold bei Olympia und ist quasi die erste Deutsche, die gewonnen hat.
Genau, aber das hat mich irgendwie voll genervt, muss ich sagen. Und was mich auch noch genervt hat, war, dass da war so eine Schwimmerin und die war mit so einem anderen Schwimmer zusammen. So, die haben sich aber dann getrennt kurz vor Olympia. Und sie hat dann gerade, glaube ich, Bronze gewonnen oder so und ist die schnellste Zeit für Frauen für Deutschland jemals geschwommen. Und sie wird nur darauf angesprochen, dass ihr Freund gerade Gold gewonnen hat.
Oh.
Also ja, da kannst du das mal so eine Frage stellen, aber ich denke mir so, du hast gerade was Historisches getan, auch wenn es jetzt nicht die Goldmedaille geworden ist, aber trotzdem ist es historisch, keine Deutsche ist jemals so schnell geschwommen und wirst nur für den Erfolg deines Freundes oder nach dem Erfolg deines Ex-Freundes, also sie waren ja getrennt, Ex-Freundes gefragt. Also das finde ich ja nicht so nett.
Ja, schwierig.
Naja, aber es hat mir sehr gefallen, Olympia anzusehen. Ich habe leider nicht so viel Olympia angesehen, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich einfach keinen Fernseher besitze und nicht so viel Zeit hatte. Aber ich freue mich auf das nächste Olympia und das ist, glaube ich, in den USA. Kann es sein?
Ich weiß gar nicht. Tatsächlich, warte, ich schaue das mal nach. Olympia.
Ja, Los Angeles.
Ah ja, stimmt, aus Los Angeles. Ja, heftig. Übrigens, drei, mit denen ich jetzt in Nizza war, auf dem Meisterkurs, die sind jetzt hinterher nach Paris gefahren und die haben so Fotos gepostet und so. Und ich fand, Paris sah mega leer aus.
Ja, weil alle Leute, die in Paris wohnen, glaube ich, aus Paris rausgegangen sind.
Ja, das kann natürlich sein.
Und ich glaube, alle Touristen dachten sich, da ist ja Olympia in der Zeit. Dann fahren wir am liebsten besser nicht nach Paris, weil da wird es voll sein. Also, wollen wir dann zu unserer letzten Kategorie des Tages kommen? Die Begegnung der Woche. Die hat diese Woche im DM stattgefunden. Und zwar habe ich was aus diesem Fotoservice gebraucht. Also es gibt ja bei DM immer diese, ja, so Studios, wo man so Fotoabzüge machen kann oder Sachen ausdrucken kann. Und war da halt und habe was ausdrucken müssen und habe dann gewartet und es war nicht so viel los. Und neben mir war halt so ein alter Mann. Und daneben war noch so ein junges Mädchen. Und dann habe ich halt gewartet, bis es ausgedruckt wird. Und habe halt so ein bisschen so in der Gegend rumgesehen. Und dann habe ich halt gesehen, wie die Frau, die dort arbeitet, also diese DM-Mitarbeiterin, von unten was rausholt. Und auf einmal nimmt sie so XXL-Plakate von dem Typen, also von diesem alten Mann raus. Wo er so drauf abgelichtet ist. Also wirklich so, also größer als Plakatgröße eigentlich. Also richtig fett, wo er so drauf abgelichtet ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten uns überlegen, für was er denn diese Plakate gebraucht hat.
Wie groß? Also war er quasi größer als lebensgroß?
Nicht so groß, nee. Also es waren schon so, also ich würde mal so sagen, jetzt nicht doppelt wie DIN A3, aber so ein bisschen größer als DIN A3, also das, was nach DIN A3 kommt. So groß und quasi ein Porträt von ihm.
Also entweder könnte das natürlich sein für so ein Wahl-Dingsbums.
Ja, aber dann druckst du das doch nicht bei DM.
Ja, keine Ahnung, vielleicht gab es nicht so viele Alternativen.
Okay.
Oder der feiert irgendwie so 60. Geburtstag oder so. Aber er selbst war drauf.
Ja, er selbst war drauf, ohne Brille. Weil das mit dem 60. Geburtstag habe ich mir auch gedacht. Vielleicht feiert er einfach seinen Geburtstag und möchte da so große Bilder von sich aufhängen.
Ja, das ist schon ein egozentrischer Move, würde ich mal behaupten. Aber das würde noch Sinn machen.
Weil alles andere, der wird sich doch nicht selber so XXL großmäßig zu Hause Plakate aufhängen, oder?
Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, es gibt doch so Firmen, ja, die so ihre Vorgesetzten so an der Wand hängen haben.
Ja.
Mit Foto, weißt du? Und vielleicht wollte er da einfach sein Foto ersetzen.
Okay, als XXL-Foto. Okay, ja, das würde auch noch ein bisschen mehr Sinn machen.
Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht, also als Deko fände ich es halt ein bisschen weird.
Ich fände es auch als Geschenk richtig weird.
Weißt du, was ich komisch finde? Es gibt so Leute, wenn die dir ein Foto von sich schenken.
Ja.
Das finde ich meistens ein bisschen komisch. Also ich verschenke mega gerne Fotos, aber am liebsten, wo halt alle, also wo man quasi gemeinsam dann drauf ist. Oder ich schenke demjenigen ein Foto von sich, aber ich würde nie auf die Idee kommen, jemandem ein Foto von mir zu schenken. Außer jetzt meinen Eltern. Weißt du?
Ja, aber du könntest ja zum Beispiel, wenn du jetzt deinem Partner ein Foto von dir schenkst. Ja gut, das würde ich noch einsehen, aber Freunden würde ich jetzt kein Foto von mir schenken. Höchstens eins, wo wir gemeinsam drauf sind. Naja, irgendwie fand ich die Situation voll komisch, weil du hast so auf den ersten Blick gecheckt, dass es halt der Typ ist. Auch wenn er eine Brille getragen hat. dass es der Typ auf dem Foto ist und sie hat es halt so hochgenommen. Und hast du halt einmal diesen riesigen Typen gesehen. Ja. Und hat ihn dann halt in so eine Rolle halt reingemacht. Und irgendwie fand ich diese Situation ein bisschen lustig. Ja, das war meine Begegnung der Woche. Kann ich
verstehen. Aber ich meine, es ist ja zumindest gut, dass er nicht so viel so einen Filter oder so draufgelegt hat, dass man ihn dann gar nicht mehr erkennt.
Ja, das stimmt.
Oder so viel Photoshop.
Okay, dann würde ich sagen, let's call it a day, wie der Engländer sagt.
Yes. Folgt uns gerne auf all unseren Social-Media-Kanälen, bewertet uns positiv und ansonsten hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge des Krautwickel-Podcasts.
Bis dahin, tschüss!
Ciao, ciao! Thank you.